Ja, herzlich willkommen zum Seminar Was sind Lebensformen? Ich sehe, es sind sehr viele Teilnehmer hier, freut mich. Klingt ja auch interessant, Leben ist immer ein guter Begriff, Form nicht ganz so klar. Ne? Ich hatte vor einem Jahr ein Seminar angeboten zum Thema Was ist Leben? Und jetzt geht es um Lebensformen. Also es ist nicht genau dasselbe, Leben war damals mehr Natur. Da haben wir Aristoteles behandelt, da haben wir Philosophie des Organismus behandelt, solche Fragen. Jetzt haben wir es mit der Lebensform zu tun. Das heißt, da wird es nicht ganz so natürlich, sondern es wird eher kulturell, moralisch, normativ. Das Leben, von dem hier die Rede sein wird, ist nicht so sehr natürlich, sondern eher künstlich, kulturell. Wir kommen gleich auf. Oh, jetzt kommt er nicht rein. Hallo. Genau, also wir haben es hier mit einer besonderen Art und Weise des Lebens zu tun. Und wir werden verschiedene Texte behandeln. Ich sage jetzt mal ein bisschen was zum Programm. Ich habe auch hier meinen Seminarplan schon vorläufig. Das mal hier gut. Sonst finden Sie das Ganze auch digital natürlich, das sage ich noch was dazu. Hallo, ja, also, was sind Lebensformen? Man könnte sagen, dass der Begriff, oder ja, der Begriff der Lebensform ein Modebegriff ist. Also alles dreht sich gerade um Lebensform. Wohin man blickt, auch meine Habilitation geht um Lebensformen, also personale Lebensformen, das ist gerade aller Munde. Und die Gefahr ist natürlich die, dass wir uns hinter einem Begriff, hinter einem Wort verstecken, was nur irgendwie toll klingt und modisch klingt, was aber eigentlich systematisch gar nichts wirklich zu bieten hat. Das ist eine Gefahr mit solchen Begriffen. Auch Freiheit zu Schlagwort, Freiheit, Normativität, Lebensform. Das sind problematische Begriffe, weil sie so attraktiv klingen, dass man glaubt, dass man sich da gar nicht mehr wirklich inhaltlich miteinander auseinandersetzen muss. Aber es lässt sich in der jüngsten Zeit doch so einen Trend beobachten, die Lebensform ins Zentrum zu stellen. Und wir wollen schauen, worauf uns dieser Begriff, dieses Konzept eine Antwort geben kann. Was uns die Lebensform bringt, was die uns nützt, wozu Lebensform, könnte man auch fragen. Nicht nur, was sind Lebensformen, sondern wozu Lebensformen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ein darauf, wie ich mir dieses Seminar vorgestellt habe, wie ich die Anlage mir überlegt hatte. Also historisch-systematisch, das mache ich immer so. Was bedeutet das? Systematisch steht eigentlich im Zentrum dieses Seminars. Systematisch heißt, wir fragen uns, was bringt uns das argumentativ? Was gewinnen wir mit diesem Begriff der Lebensform? Ja? Welche Antworten auf welche Probleme bekommen wir damit? Das ist systematisch. Historisch ist jetzt in diesem Seminar eher weniger prominent, weil wir es mit überwiegend neueren Theorien zu tun haben. Ich komme noch gleich drauf. Wittgenstein, den kann man eigentlich gar nicht richtig historisch nennen. Mir hat mal ein anderer Philosoph gesagt, wenn man sich nur mit Wittgenstein beschäftigt, hat man den großen Vorteil, dass man eigentlich sowohl historisch als auch systematisch ist. Wittgenstein wird in der systematischen Debatte um Probleme immer als Zeitgenosse diskutiert, der eigentlich gar keinen historischen Stellenwert hat. Der ist so aktuell, der ist uns noch so nahe, dass er nicht eigentlich zur Geschichte der Philosophie gehört, wie jetzt Kant. Obwohl er natürlich ein bedeutender Philosoph ist. Das heißt, wir beginnen mit Wittgenstein und haben dann damit das Problem, dass wir eigentlich gar nicht richtig historisch sind. Also vielleicht sollte ich sagen, wir sind nur systematisch, nicht so sehr historisch. Ne? Dazu trägt auch bei, dass viele der behandelten Theoretikerinnen und Theoretiker noch am Leben sind. Die sind noch gar nicht Geschichte. Die sind aktuell, aber nicht Geschichte. Ich komme noch nach ein bisschen näher auf die anderen Positionen zu sprechen. Also wir wollen mit Wittgenstein einsetzen und sind eigentlich damit bereits in der aktuellen Debatte drin. Wir haben jetzt nicht eine große historische Bandbreite, wir beziehen uns nicht auf Kant, wir beziehen uns nicht auf Hegel, obwohl es dazu gewisse Nähen gibt. Ich werde auch ab und zu so einen Bezug herstellen. Bei Hegel zum Beispiel wäre der Begriff des objektiven Geistes so ein Bezugspunkt. Da können wir so am Rande eingehen, wenn sich Vergleiche ergeben. Also objektiver Geist ist bei Hegel die Sphäre der Intersubjektivität, die nicht nur individuell moralisch ist, sondern die Sphäre, wo wir es mit Institutionen zu tun haben, wo wir es mit Staaten zu tun haben, wo wir es mit Gerichten zu tun haben, solche Dinge. Das ist objektiver Geist und wir können uns fragen, inwiefern das mit der Lebensform auch zu tun hat. Wir müssen natürlich auch fragen, ob alle der behandelten Denkerinnen und Denker den Begriff Lebensform in derselben Bedeutung verwenden. Das ist auch eine Gefahr. Also Lebensform ist nicht gleich Lebensform. Das wollen wir schauen. Wir wollen uns fragen, was bringt uns dieser Begriff der Lebensform? Gibt er uns eine Antwort auf Probleme? Und was sind das für Probleme, auf die uns eine Antwort gibt? Also eher systematisch, dann ist mir ganz wichtig in diesem Seminar der Bezug auf den Originaltext. Das heißt, das ist der nächste Punkt, Sie werden in diesem Semester leider von der Fachschaft Philosophie keine kostenlose Textsammlung mehr bekommen können. Ich weiß nicht warum, bis vor dem Semester ging das noch, ich hatte mich gefragt. Es gibt aber die Möglichkeit, dass Sie das dann von mir digital bekommen. Also die Textsammlung ist ab heute Abend im LSF-System erhältlich, unter dem Eintrag dieses Seminars. Und ich schicke das auch nochmal rum. Das ist sozusagen möglich. Und wenn Sie wollen, können wir auch so machen, dass ich diese Textsammlung ausdrucken lasse bei einem dieser Kopierläden hier in der Amalienstraße und Sie es dann selbst bezahlen und abholen. Darf ich einfach mal fragen, wer von Ihnen gerne eine ausgedruckte Version erstehen würde? Okay, das sind schon einige, dann würde ich das fast empfehlen. Ja. Genau, also es sind nicht so viele Seiten. Ich schicke auch die Texte noch mit rum. Also das sollte kein Problem sein eigentlich, dass Sie das auch nur von der digitalen Version her benutzen. Also ich habe alle als PDF die wichtigsten Auszüge, aber vielleicht will eben der eine oder die andere von Ihnen das Ganze auch ausgedruckt haben. Da findet man noch einen Weg, wie wir das dann organisieren. Ja, das hatte ich eigentlich schon gesagt, wir wollen diese Argumente herausfinden in den Texten. Ja, was sind das für Antworten, auf welche Probleme? Wollen wir gemeinsam diskutieren, natürlich auch verstehen und dann bereitet dieses Seminar auch schon etwas vor auf eine Tagung, die dasselbe Thema behandelt, natur-lebensform.de. Hier ist die Tagungsseite, also wenn Sie mal www.natur-lebensform.de gehen, dann sehen Sie hier also die Seite und hier hat es schon ein Programm. Hier sehen Sie, wir haben so ein paar bekanntere, weniger bekanntere. Den Sebastian Rödel, der ist sehr interessant hier, der hier. Also schauen Sie mal, vielleicht interessiert Sie das. Da geht es eben gerade um diese Frage, was Lebensformen sind. Es geht um Perspektiven, um Biologie, Ontologie und praktischer Philosophie, die Natur der Lebensformen. Also die ist natürlich erst im November, ist noch ein bisschen hin, aber also, Sie wären dann da schon recht gut eingeübt. Dann könnte man dann mit Gewinn teilnehmen. Dann ist es noch so, dass ich die Sache digital nachbereite. Also Sie können auf diese Seite hier gehen, www.digiseminar.net und also diese Seite hier und da werde ich dann noch einige weitere Informationen draufstellen. Also vielleicht wären Sie interessiert an Audioaufzeichnungen dieser Sitzungen oder gibt es jemanden, der nicht sich hören möchte, wenn er sich mal meldet? Also wenn niemand jetzt was dagegen hat, ab und zu mal auch hörbar zu sein auf dieser Tonspur, dann würde ich das also aufnehmen und dann auch da reinstellen. Vielleicht auch im geschützten Bereich, muss ich noch schauen, aber eigentlich gibt es ja nichts Schützenswertes. Ich werde mich hier an die Regeln des moralischen Anstands halten. Also insofern braucht man nichts zu befürchten. Sie können das dann nachhören. Und das Ganze wird dann hier auf der Seite Digi-Seminar zu finden sein. Ist noch ein Programm übrig oder würde mir einer oder eine von Ihnen noch mal einen Programmzettel geben, weil ich Sie bitten würde, vielen Dank, ich würde Sie bitten, sich noch hier einzutragen mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse auf die Rückseite, ne? Damit ich einen Überblick habe und dann auch zur Nach- und Vorbereitung Ihnen immer Rundmails schicken kann. Ne? leider ist es bei diesem Seminar so, dass ich da nicht Ihre Informationen im LSF-System habe. Da habe ich keinen Zugriff drauf. Ich habe ein anderes Seminar, da sehe ich, wer überall drin ist und hier offensichtlich nicht. Deswegen würde ich Sie einfach bitten, links einfach nummerieren, laufende Nummer, erste Namen und dann bitte deutlich und die E-Mail-Adresse und dann bekommen Sie nach jeder Sitzung, vielleicht noch am selben Abend, heute Abend sicherlich und in den nächsten Wochen dann vielleicht am Tag darauf, bekommen Sie dann eine Rundmail, wo ich immer den Text oder die Zitate, die Sie auf die nächste Sitzung lesen sollen oder die wir gemeinsam in der darauffolgenden Sitzung diskutieren wollen, mitgeteilt bekommen. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Aber Sie finden auch alles auf dieser Seite DigiSeminar, da finden Sie also auch Informationen zu anderen Seminaren, die ähnliche Strukturen haben. Ich habe also auch Seminare schon gegeben. Ich gebe noch, wo die Sitzung aufgenommen wird, per Video. Das geht jetzt hier leider nicht. Also könnte man auch machen, aber der Raum ist nicht so gut für die Videoaufnahmen. Und wenn Sie auch mal so in andere Seminare reinschauen wollen, haben wir da auch Videoaufzeichnungen auf DigiSeminar. Naturlebensform ist diese Tagungsseite, hatte ich schon genannt. Genau, da finden Sie dann auch bei Zeit weitere Informationen zu den Referenten. Ja, jetzt gehen wir mal auf das Programm kurz ein. Also, wir beginnen, wie ich schon sagte, mit Ludwig Wittgenstein, der im Grunde genommen die Grenze von historischer zu systematischer Philosophie letztendlich darstellt. Er ist wirklich am Übergang und wir werden uns dabei hier vor allem auf seine philosophischen Untersuchungen konzentrieren. Da hat er hier manche Paragraphen 1923, 241, wo er besonders ausführlich auf seinen Begriff der Lebensform zu sprechen kommt. Bei Wittgenstein, Sie ahnen es schon, hängt alles irgendwie mit der Sprache zusammen. Also Wittgenstein wird die Lebensform über gewisse Sprachpraktiken bestimmen. Das ist sozusagen, die ersten drei Sitzungen werden wir uns nur mit Wittgenstein beschäftigen. Das sehen Sie auf dem Seminarplan. Das ist der Ausgangspunkt. Dann gehen wir weiter zu Philippa Foot, die vor kurzem verstorben ist. Die Frau Foot hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Natural Goodness. Deutsche Übersetzung, die Natur des Guten. Und was sagt sie zur Lebensform? Wie man schon dem Titel entnehmen kann, vertritt sie die These, dass natürliche Lebensformen, also ich denke da wirklich recht analog oder recht direkt bezogen auf die Natur, dass natürliche Lebensformen eine Normativität haben. Also dass, so wie eine Biene, die nicht mit anderen Bienen kooperiert, ihnen nicht zeigt, wo jetzt hier die Blüten sind, das gibt ja auch Kooperation zwischen Insekten oder zwischen Tieren, so wie eine Biene da einen Defekt haben könnte, so muss man auch moralische Laster oder amoralische Handlungen verstehen, in Analogie zu Defekten bei natürlichen Lebensformen. Das ist natürlich eine starke These. Ja, kann man unsere Lebensformen im Sinne der Moralität, kann man die in Analogie zum Tierreich, zu Artenverhalten verstehen? Wie gesagt, Frau Foot hat da eine sehr interessante, sehr problematische natürlich auch Theorie der Lebensform entwickelt, die vor allem praktisch relevant ist. Also ihr geht es eher um die praktische Philosophie, während der Herr Wittgenstein eher die Sprache in Betracht zieht, nicht so sehr moralische Fragen stellt. Das ist also sehr theoretisch hier bei Wittgenstein, während wir bei Philippa Foot das Ganze mehr praktisch wird. Normativität. Natürlich, was ist gut? Was ist gut ist eine gute Lebensform. Also Lebensform dient bei Philippa Foot dazu, moralphilosophische Aussagen zu bekräftigen. Dann als nächsten Kandidaten behandeln wir Michael Thompson, der lebt noch in Pittsburgh. Der hat ein Buch geschrieben, Life and Action. Und hier geht es um elementare Strukturen des Handelns und praktischen Denkens. Er bezieht sich auch ein bisschen auf Philippa Foot. Die beiden haben sehr viel gemeinsam, führt das dann aber fort, natürlich auch wieder mit Bezug auf Wittgenstein. Also Wittgenstein ist immer wieder das Gravitationszentrum, wo alle Lebensformen Theoretiker zurückfinden, auf den sie sich beziehen. Deswegen müssen wir uns mit Wittgenstein besonders intensiv beschäftigen. Wir werden wahrscheinlich, weil es ja ein fortgeschrittenes Seminar ist, die Texte im Original lesen. Oder machen wir mal eine Abstimmung. Weil es gibt es ja auch immer auf Deutsch. Ne? Also frage ich Sie einfach mal, wer möchte die Texte im Original lesen lieber? Oder wer möchte lieber, dass die Texte im Original in die Textsammlung und dann eben auch in unser Seminar Eingang finden? Wer möchte sie im Original? Gut, wer möchte sie auf Deutsch? Okay, das ist eindeutig, dann machen wir es auf Deutsch. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Das ist aber gut zu wissen, bevor ich jetzt die Textsammlung in Druck gebe, definitiv, machen wir das so. Ja. Genau. Der Michael Thompson, wie gesagt, ein sehr prominenter Vertreter dieser Lebensformtheorie, wollten wir eigentlich auch für diese Tagung bekommen, nur hat er leider keine Zeit. Tja. Und zum Schluss eine ganz junge Philosophin, die Rahel Jäcki, die in Berlin unterrichtet und vor wenigen Jahren ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Kritik von Lebensformen. Das ist natürlich, Sie können sich denken, hier steht nicht so sehr die theoretische Dimension im Zentrum, die Sprache wie bei Wittgenstein oder auch bei Thompson, sondern das ist dann eher wie bei Food die moralphilosophische Dimension, aber hier eben noch die Kritik. Also Rahel Jäcki kommt aus Frankfurt, ist eine der jüngsten Vertreterinnen dieser Frankfurter Schule, wenn man es überhaupt noch so nennen kann, also sozialkritisch. Das heißt, sie versucht Lebensformen im Sinne von gesellschaftstheoretischen Phänomenen zu verstehen, die kritikwürdig, kritikbedürftig sind. Dieses Buch gibt es natürlich auch nur auf Deutsch, das heißt, wir werden das auf Deutsch diskutieren. Kennt jemand von Ihnen dieses Buch, Kritik der Lebensformen, von Lebensformen? Nicht? Ja, wunderbar, sehr schön. Ja. Wie gesagt, also dann haben wir einen absoluten Aktualitätsbezug, ja, mit einer Philosophin, die noch lebt und die nicht nur noch lebt, sondern die relativ jung noch ist. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn man hier einen Aktualitätsbezug hat. Ne? Der Titel hier, Luther und Erasmus über Freiheit, soll Sie natürlich nicht stören. Das ist nur so eine Schleichwerbung für ein anderes Seminar, was ich noch gebe. Okay, jetzt kommen wir also auf die Formalitäten zu sprechen. Meines Wissens sollten die 40.000 Zeichen umfassen, die Hausarbeiten. Wer von Ihnen möchte denn eine Hausarbeit schreiben? Gut, ja. Wie gesagt, gibt es jemand unter Ihnen, der ein Essay schreiben muss oder möchte? Genau, schreiben Sie mir einfach nochmal eine E-Mail, dass ich das weiß. Bei Essays ist es dann etwas anders, das sind nicht so viele Zeichen. Ich stelle dieses Merkblatt für Hausarbeiten auch noch ins LSF-System und schicke das auch nochmal rum. Sie finden also ab heute Abend, finden Sie die Textsammlung als PDF-Datei im LSF-System, ne, zum Download. Und nach dem Ende des Seminars können diejenigen, die noch eine Textsammlung wollen, nochmal vorkommen und in der Teilnehmerliste so ein Sternchen hinter ihren Namen machen. Oder auch jetzt schon. Jetzt habe ich es vergessen, zu viel zu sagen. Also wenn sie jetzt noch durchgeht, machen sie dann noch ein Sternchen dahinter. Und diejenigen, die sich jetzt aber nicht dafür eingetragen haben, können nachher vorkommen und da das noch markieren. Dann weiß ich, wie viele Textsammlungen ich ausdrucken lasse. Also 40.000 Zeichen circa. Mit dem Titelblatt beginnen, das wissen Sie eigentlich alles. Ich sage es einfach nochmal. Mir ist es wichtig, dass Sie einen aussagekräftigen Titel formulieren. Also nicht irgendwie was Langweiliges, sondern der Haupttitel sollte schon auch eine gewisse Provokation jetzt im schwachen Sinne beinhalten. Also es kann eine Frage sein, es kann hier vom Titel einfach sein. Der Haupttitel, der Untertitel, der soll dann natürlich eher sachlicher, was heißt sachlicher, der soll eher expliziter sein, der soll das dann spezifizieren. Und Lebensform eignet sich ja sehr gut, um mit diesem Begriff ein bisschen zu spielen. Also Ihre Kreativität ist, was den Haupttitel anbelangt, sind keine Grenzen gesetzt, was den Obertitel anbelangt. Der Untertitel soll ja ein bisschen spezifisch spezifischer sein. Genau, nennen Sie Informationen zu sich, wie viel des Semesters, Matrikelnummer wäre sehr gut, Studiengang, noch die Information zu diesem Seminar, in dem die Hausarbeit erschienen, entstanden ist, Datum der Abgabe, Ihre E-Mail-Adresse wäre nicht schlecht, wenn Sie die noch angeben könnten. Dann beginnen Sie mit einem Inhaltsverzeichnis. Erstens Einleitung, zweitens Hauptteil, drittens Schluss. Natürlich müssen Sie nicht so nennen. Sie können auch statt erstens Einleitung schreiben, können Sie mit einer Frage beginnen. Es sollte einfach nur daraus hervorgehen, dass es jetzt eine Einleitung ist. Hauptteil muss auch nicht Hauptteil heißen, das wissen Sie alle. Sie können auch den Hauptteil wieder dann eine Frage benutzen als Überschrift oder irgendwas anderes. Und Schluss. Das sind so diese drei Grobstrukturen. Schluss natürlich auch, muss nicht Schluss heißen, Schlussbetrachtung oder Fazit oder auch eine Frage, wie auch immer. Dann wäre mir wichtig, dass Sie das Ganze dann formatieren über die Option Formatvorlagen. Über Word oder OpenOffice oder was auch immer, das wäre mir sehr wichtig, dass das Ganze professionell hergestellt ist. Falls Sie nicht wissen, wie das geht, ist kein Problem. Ich schicke noch Informationen dazu rum. Also eigentlich sehr einfach. Man formatiert eben immer diese Überschriften über die Option Formatvorlage und lässt dann automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellen mit automatisch angepasster Seitenzahl. Es wäre mir wichtig, dass Sie da nicht dann irgendwie so mit Tabulator dann das Ganze so einrücken, weil sich das dann in einem anderen System verschiebt und einfach nicht gut aussieht. Genau das zum Formalen. Dann, wie immer bei mir, die Einleitung, die nicht Einleitung heißen muss, die auch eine Frage sein kann, wäre mir wichtig, dass Sie eine Fragestellung aufwerfen. Also was werden Sie im Folgenden im Hauptteil behandeln? Was interessiert Sie? Was ist das Problem? Ja, ein systematisches Problem klar umreißen, das im Rahmen von 40.000 Zeichen zu bewältigen ist. Also es gibt den Fehler, dass man sich zu viel vornimmt. Schränken Sie sich auf ein Problem, was Ihnen besonders interessant und vielversprechend zu sein scheint. Wir können da auch nochmal in der Sprechstunde drüber sprechen. Ich werde auch einige Hausarbeitsthemen vorschlagen. Können Sie eins aussuchen. Also das ist jetzt, glaube ich, da kann ich Ihnen helfen. Wir können auch die letzte Sitzung im Semester dazu benutzen, über mögliche Hausarbeitsthemen zu sprechen. Die letzte Sitzung habe ich eh dafür reserviert, dass wir dann nochmal diskutieren. Das wird eine reine Diskussionssitzung. Also in der letzten Sitzung wollen wir schauen, welche dieser vorgestellten Theorien ist am interessantesten, ist am systematisch reichhaltigsten, ist vielleicht am problematischsten. Was bringt uns die Lebensform? Wozu ist der Begriff sinnvoll? Gibt es bessere Begriffe? Das sind so die Abschlussfragen, die Sie gerne auch dann in der Hausarbeit behandeln können. Also wir können am Schluss auf diese Fragen eingehen, können es aber auch immer wieder so machen, dass ich, wenn wir an einem interessanten Punkt angelangt sind, im Seminar, jetzt haben wir bei Wittgenstein, dass ich dann sage, und hierüber würde es sich lohnen, eine Hausarbeit zu schreiben. So was werde ich auch noch machen. So ein paar Hinweise während des Semesters schon zu geben. Genau, Leitproblem, was ist besonders problematisch, was ist besonders interessant. Dann natürlich auch Leitfragen, das wäre mir auch sehr wichtig. Also, es kann auch nur eines sein, es können mehrere Leitfragen sein. Also ich schreibe im Folgenden oder in meiner Hausarbeit, möchte ich ausgehend von diesem Problem, was Sie schon mal skizzieren können, dass es hier ein Problem gibt, möchte ich folgende Fragen beantworten. Ja? Fragen stellen, das ist ganz wichtig. Ich sage immer in meinen Seminaren, eine Frage zu stellen an einen Text ist wie in der Naturwissenschaft ein Experiment zu formulieren, ein Experiment zu erstellen, indem man die Natur befragt. Sie müssen immer fragen und wenn die Frage gut ist, dann bekommen Sie eine Antwort. Dann bekommen Sie interessante Ergebnisse im Experiment, tolle Messreihen, die sich reproduzieren lassen und in der Philosophie bekommen Sie dann einen ganz abgegrenzten Textbereich, der für Ihre Fragestellung relevant ist. Wenn die Fragestellung zu weit ist, dann können Sie über alles schreiben, dann können Sie prinzipiell jeden Text hinzuziehen. Und je spezifischer die Fragestellung ist, desto selektiver können Sie an den Text herangehen. Das ist also wie ein Experiment, das Sie selbst aufbauen müssen. Sie müssen den Text fragen. Und er wird Ihnen antworten, er wird Ihnen sehr interessante Antworten geben, wenn die Frage gut ist. Wenn die Frage zu weit ist, und nicht klar, wird der Text schweigen. Ja, oder das Experiment wird nur ein Rauschen geben und nicht reproduzieren. faszinierbare Messreihen oder völlig interessante Daten liefern, die nichts aussagen. Also entwickeln Sie eine Fragestellung und versuchen Sie auch immer die Argumente dann herauszufinden. Ja, also was sind die Prämissen, was sind die Konklusionen, kann man das Ganze in so eine argumentative Struktur bringen. Genau. Und geben Sie auch die Methode an. Also wie wollen Sie Ihre Frage beantworten? Wie wollen Sie dieses Problem lösen? Also zunächst werden Sie das machen, dann das. Das können Sie alles schon in der Einleitung sagen. Ja, im Hauptteil dann sollten Sie dieses Thema, diese Fragestellung dann weiter ausarbeiten in verschiedenen Gedankenschritten. Also jeder Gedankenschritt sollte im Idealfall aufeinander aufbauen. Also das Ganze sollte in sich schlüssig sein, nicht willkürlich. Ob ich jetzt dieses Thema im ersten Teil des Hauptteils oder im zweiten behandelt, das ist schon relevant. Also überlegen Sie sich, wie folgen die verschiedenen Gedankenschritte aufeinander. 2.1, 2.2, 2.3, Sie können noch weiter differenzieren, würde ich aber nicht raten. Selbst bei 40.000 Zeichen bleiben Sie sowieso auf dieser zweiten Ebene. 2.1, 2.2, 2.3, dann wäre noch 2.4, das genügt. Ja. Und da können Sie natürlich auch wieder Titel geben, also 2.1 irgendwie Sprache und Lebensform oder die sprachliche Verfasstheit von Lebensformen oder 2.2 irgendwas anderes. Also da sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Genau im Schlussteil, genau das habe ich jetzt eigentlich hier nochmal, im Schlussteil sollten Sie dann die Ergebnisse zusammenfassen und die definitive Antwort auf die eingangs gestellte Frage geben. Sie haben eingangs eine Forschungsfrage gestellt, Sie haben drei Fragen aufgeworfen und am Schluss können Sie dann, nachdem Sie diese bereits im Hauptteil ausführlich beantwortet haben, nochmal ganz kurz und pointiert die Antwort formulieren. Was war jetzt das Ergebnis Ihrer Untersuchung angesichts der Fragestellung der Probleme, die Sie zu Beginn aufgeworfen haben? Eventuell könnte es sich auch lohnen, noch Problempunkte zu benennen, auf die Sie nicht näher eingehen konnten. Ja, dass Sie sagen, also angesichts der begrenzten Zeichenzahl konnte ich jetzt dieses Problem nicht mehr behandeln, obwohl es eigentlich auch lohnenswert gewesen wäre. Das können Sie auch noch am Schluss machen. Ja, haben Sie noch Fragen zu diesen Formalitäten? Ja.
Ich wollte noch fragen, weil das sind auf dem Sitzungsplan lauter
Montage. Ach so.
Das sind jetzt praktisch auch zwei Feiertage, glaube ich.
Ist es der falsche Plan? Habe ich da einen falschen Plan?
Ja, wenn Sie sich also mit dem Tag, was da dann immer. Genau, dann ist praktisch.
Also es muss ein Dienstag sein, ja. Genau.
Wir haben heute immer jeweils Montage.
Okay, es muss Dienstag sein, ja.
Aber die zwei Sitzungen fallen dann trotzdem raus, oder? Weil Montag sind zwei Feiertage dabei.
Nee, also es ist Dienstag, ne? Es ist Dienstag, genau. Dann ist es der falsche, tut mir leid. Ja.
Genau, die sind hier dann nicht aufgelistet.
Dienstag ist kein Feiertag.
Genau. Deswegen. Also du hast gerade den Dreh, das ist quasi
genau,
die sind der hier an dem 23. Sie haben hier die zwei Feiertage nicht draufgeschrieben, aber nach dem Dienstag kein Feiertag ist.
Ach so, ja, okay. Dann ist es der falsche Plan, glaube ich. Sie finden den dann noch im Internet, ne? Also da finden Sie das definitiv. Ich schicke Ihnen das auch nochmal rund. Es tut mir leid, das ist wohl durcheinander gekommen.
Also nächste Woche findet der Kurs statt.
Genau, richtig, ja. Dann war das wohl der falsche Plan. Genau, also Sie finden den heute Abend, ich schicke ihn gleich nochmal um. Ne? Genau, haben Sie sonst noch Fragen zur Hausarbeit? Ja? Das hatte, glaube ich, Herr Würbig mal gesagt, das müsste im November, im September sein. Ich schicke Ihnen den auch nochmal, diesen Termin im September.
Danke.
Wie viel da? 22. Also das schicke ich heute Abend noch mal rum in einem Mehrblatt. Sonst noch Fragen zum Formalen? Also wir haben, glaube ich, 14 Sitzungen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Vielleicht ist es der falsche Plan gewesen. Also 14 Sitzungen müssten wir haben. Wir haben erst, wir beginnen der nächsten Sitzung, also nächste Woche beginnen wir mit Wittgenstein. Ich schicke Ihnen die Texte dann vorher schon herum. Da haben wir drei Sitzungen zu Wittgenstein. Dann haben wir Sitzungen zu Philippa Food, dann zu Michael Thompson und abschließend dann zu Rahel Yeggi. Wir sind aber, wie gesagt, nicht ganz sagen wir mal, festgelegt. Wir können je nach Belieben, wenn Sie sagen, wir wollen jetzt doch noch eine Sitzung mehr mit Wittgenstein machen, dann können wir da gerne noch ein, zwei Sitzungen mehr zu Wittgenstein machen. Also nicht so, dass wir uns da sklavisch dran halten müssen. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen sich am meisten für Wittgenstein interessiert? Einfach mal so sich melden. Wer interessiert sich, kennt jemand Michael Thompson? Wer interessiert sich für den? Wer kennt Philippa Food? Ja, das sind dann schon ein paar mehr. Und Rahel Yeggi? Ah ja, okay. Gut. Ja. Also wir schauen, dass wir alle Positionen in ein Gespräch bringen. Alle Theoretikerinnen und Theoretiker verwenden den Begriff Lebensform. Das heißt, wir müssen schauen, was eint die verschiedenen Zugänge. Ja? Was ist das Gemeinsame bei allen Verwendungen des Begriffs Lebensform? Ja? Das soll uns interessieren. Jetzt können wir uns noch ein paar andere Fragen machen, Fragen stellen. Wie würden Sie denn jetzt mal, einfach mal beginnen, wie würden Sie Lebensform bestimmen? Wenn Sie jetzt mal einfach spontan eine Antwort geben sollten, wenn ich Sie jetzt frage, was ist eine Lebensform?
Ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, weil ich ja noch gar nicht mehr wusste, habe an Aristoteles gedacht und die Lebensformen, die er nennt, politisches Leben oder abstraktes Leben, philosophisches Leben, so, also die unterschiedlichen Lebensstile.
Okay. Also, dass man sagt, ein theoretisches Leben, ein eher auf die Theorie bezogenes Leben, vita activa, vita contemplativa, sowas, dass man also das Leben eher ausrichtet in der Praxis oder das Leben eher auf das Denken ausrichtet, wäre eine Möglichkeit. Sonst noch irgendwelche Ideen?
Ja, ich habe halt an das Individuelle und ans Kollektiv gedacht, also vielleicht einen Schritt weiter halt an die Vergesellschaft, die ja dann auch über Sprache, über Wirtschaft, über Handel in den frühesten Stadien funktionieren, wie wir dann ja eigentlich auch in einer kollektiven Lebensform leben, sobald andere Menschen sind, die aufeinander resonieren auch.
Genau, wobei Form immer nahezulegen scheint, dass es was Identisches gibt. Also wir sind verschiedene Individuen, aber wir teilen irgendwas Identisches, wenn wir von einer Form sprechen. Jetzt müssen wir sagen Lebensformen. Was könnte denn jetzt so das Gemeinsame sein? Diese Form, die verschiedene Individuen irgendwie teilen und an denen sie Anteil haben.
Ja, die Moral, die Normen,
ja.
Moral, genau. Darüber geordnet.
Genau.
Der Staat.
Richtig, das wäre jetzt also Normen, Moral, Staat, das wäre jetzt nach Hegel der objektive Geist. Hegel nennt das objektive Geist. Geist meint eben gerade dieser Formcharakter, der überindividuell Geltung hat. Denken Sie aber doch mal, also es ist völlig richtig, denken Sie aber doch mal an das Allereinfachste. Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Sache, an die auch Wittgenstein gedacht hat, die allereinfachste Lebensform, die es gibt, die wir alle teilen. Zumindest jetzt hier in diesem Raum auf jeden Fall. Die allereinfachste Lebensform. Indem ich darüber rede, bin ich performativ dabei.
Das Leben überhaupt.
Das wäre auch eine Idee, ja. Das Leben überhaupt. Richtig. Also wenn man ganz natural ansetzt, was wäre dann die Form? Was wäre dann die Form des Lebens? Also würden Sie dann sagen, dass wir Menschen sind, ne? Wir haben alle die menschliche Lebensform. Das wäre eine Idee, ja. Das wäre eine sehr basale Theorie der Lebensform. Wir sind alles menschliche Lebensformen, richtig. Oder vielleicht sogar noch mehr, wir sind alle personale Lebensformen. Ne? Gut, dann könnte jetzt zum Beispiel ein Außerirdischer noch kommen, der nicht menschliche Züge trägt, sondern ein Außerirdischer, der drei Beine hat und fünf Herzen und vier Ohren, der also nicht in dieses Schema passt. Also der kein Mensch wäre, kein Homo sapiens, der aber vielleicht auch dann dieselbe Lebensform hätte, weil er oder sie oder es, was auch immer, sich so verhalten würde, dass man an dem Verhalten erkennen könnte, dass er zum Beispiel moralische Normen akzeptiert, die wir auch akzeptieren. Das würde dann so in ihre Richtung gehen. Ja? Also ganz basal gesagt könnte man sagen, okay, wir fassen Lebensform so weit, dass darunter auch die natürliche Art oder Gattung fehlt. Das wäre dann Artgattung, so biologische Klassifikation. Haben Sie sonst noch Ideen, was eine Lebensform sein könnte? Ja,
ja die Sprache.
Richtig, ja. Daran hatte ich jetzt erstmal gedacht, die Sprache. Wir halten uns an bestimmte Regeln. Wir verwenden eine Form von sprachlicher Ordnung. Wir halten uns an grammatikalische Regeln, wir halten uns an gewisse Formen der Sprache. Es gibt Fehler in der Sprache. Wir müssen den Satzbau berücksichtigen. Und wenn wir uns nicht an diese Regeln halten, der Grammatik, dann verstehen wir uns nicht mehr gegenseitig. Und indem wir diese Regeln anerkennen, teilen wir eine gemeinsame Form. Das wäre zum Beispiel so. Die Grammatik, die Regeln der Sprache, die wir akzeptieren. Sonst noch Ideen für Lebensformen. Denken Sie mal ein bisschen moderner, denken Sie mal ein bisschen aktueller, vielleicht ein bisschen. Denken Sie mal ein bisschen modischer, konkreter. Denken Sie mal hier an Schwabing, denken Sie mal hier an München, vielleicht zu anderen Städten. Ich meine, natürlich kann man im sehr konkreten Sinne Lebensform auch im Sinne des Lifestyles verstehen. Wie führe ich mein Leben kulturell? Welche Symbole, welche Kleidung, solche Dinge, im ganz konkreten Sinne. Darauf kommt, glaube ich, nicht mal Wittgenstein zu sprechen, aber man könnte jetzt Lebensform eben auch sehr spezifisch verstehen. Wie kleiden wir uns, an welchen Dresscode halten wir uns? Schauen Sie, wenn Sie zu den Juristinnen und Juristen oder BWLerinnen und BWLer hier in die Ludwigstraße 28 hinüberwechseln, dann werden Sie andere Lebensformen finden in diesem Sinn. Also man kann schon durch die Art und Weise, wie man sich kleidet, wie man sich ausdrückt, kann man schon auch symbolisieren, welcher konkreten Lebensform man angehört. Das ist auch ein Begriff von Lebensform. Das ist jetzt aber ein Begriff von Lebensform, der eher in die Soziologie fallen würde. Also wie unterscheiden sich bestimmte Lebensentwürfe? Ja? Wie unterscheiden sich bestimmte Schichten? Vielleicht auch bestimmte Fachrichtungen durch die Regeln, die sich konkret manifestieren, durch Kleidung, vielleicht aber auch durch andere Dinge, durch kaum merkliche Zeichen, wie zum Beispiel die Sprachwahl. Innerhalb eines Milieus, die Begriffe, die Ausdrücke, die verwendet werden. Das ist zum Beispiel auch eine Lebensform, ganz konkret. Es kann sich bis in die Bewegungen durchsetzen. Wie bewegen sich Lebensformen? Wie wird gestikuliert? Solche Dinge. Also man kann da ganz verschiedene Bereiche differenzieren. So tief in die Soziologie werden wir hier gewiss nicht eindringen. Hier in der Philosophie bleiben wir doch noch relativ allgemein, aber ich denke jetzt gerade Sprache ist so eine Lebensform, die uns besonders interessiert. Dann Moral. Ja, Moral ist eine Form. Es geht um Anerkennungsverhältnisse. Hier werden Formen unter Regeln anerkannt. Natürlich wird dagegen auch verstoßen. Wir müssen uns dann fragen, was passiert, wenn wir gegen Regeln, gegen Normen verstoßen. Fallen wir dann aus der Lebensform raus? Das wäre so eine Frage. Ja. Wie müssen wir uns Lebensformen vorstellen, die eigentlich jetzt gerade moralischen diese Regeln der Lebensform gerade nicht teilen? Das ist zum Beispiel ein Problem, was sich dann bei Philippa Food stellt. Dass man sagt, ist das nur ein Defekt? Ja? Wer immoralisch handelt, hat er überhaupt noch eine Form? Ist es überhaupt eine Form? Gibt es immoralische Lebensformen? Oder müsste man nicht vielmehr sagen, wer unmoralisch handelt, der hat überhaupt keine Form. Also ist Form oder Ordnung immer gleich gut? Oder gibt es nicht auch schlechte Ordnung, schlechte Form, böse Lebensform? Interessiert mich gerade. Ich schreibe gerade ein kleines Einführungsbändchen in Theorien des Bösen im Junius Verlag. Und da gibt es dann doch in der Geschichte der Philosophie Denkerinnen und Denker oder vor allem Denker, die sowas wie eine böse Lebensform vielen Dank, sich entwickelt haben. Ja, da habe ich dann das Dokument durcheinander. Also vielen Dank. Also solche Dinge werden wir hier alle, solche Fragen werden wir uns hier alle stellen. Haben Sie noch Fragen, die sich jetzt ergeben haben aus diesen vorläufigen Überlegungen? Ich gehe nochmal hier zurück zu unseren Vertretern. Rahel Jeggi, Kritik von Lebensformen. Was für Lebensformen könnten kritisiert werden? Haben Sie eine Idee? Ja?
Ich weiß nicht, vielleicht kritisiert sie schon auch unsere Wirtschaft. Ich habe nur mal die Entfremdung von ihr gelesen, wo sie ja schon kritisiert, dass wir uns immer mehr entfremden, weil wir uns ja immer mehr überwahren. Das ist ja auch so ein bisschen marxistisch, begegnen, aber das ist ja sehr aktuell einfach auch und das könnte man ja schon mit prüfen, ob das ist. Ich weiß nicht, ob das auch mit den Lebensformen zusammenhängt, aber das konnte ich halt so herstellen.
Genau. Entfremdung, also soziale Formen. Ja. Entfremdung, das ist natürlich ein Begriff, der eine Diagnose beinhaltet. Ne? Also wir können sagen, es gibt hier gesellschaftliche Lebensformen, die gut oder schlecht sind. Ja? Entfremdung, das ist eher eine Kritik. Ja? Dann können wir uns fragen, was ist der Maßstab, was sind die Normen, um Lebensformen zu bewerten? Woher beziehen wir diese Normen? Woher gewinnen wir die? In der Moralität ist es relativ einfach. Da gehen wir dann auf Kant zurück und fragen uns, ob wir Maximen, subjektive Grundsätze verallgemeinern können, ob die sich widerspruchsfrei verallgemeinern lassen. Selbst bei Kant, auf den wir auch zurückkommen werden, ein bisschen, Sie merken also, ich kann es nicht ganz lassen, auch etwas historisch zu werden. Man muss natürlich immer wieder schauen, haben wir auch historische Vorbilder. Bei Kant fällt Ihnen da was ein zum Thema Lebensform. Was ist bei Kant, sagen, die Form, die total dominant ist in der Moralphilosophie? Ja, bitte? Genau, der kategorische Imperativ, die Universalisierungsform. Der kategorische Imperativ ist eine reine Form, eine reine Formel. Das ist nichts Konkretes, Inhaltliches. Der kategorische Imperativ ist so eine Anleitung, das sieht wie gesetzt, der kategorische Imperativ, wie wir Konkretes auf seine Form hin untersuchen können. Also sagen, der kategorische Imperativ wäre, könnte man jetzt mit modernen Begriffen sagen, eine gute Lebensform oder sich nach dem kategorischen Imperativ zu orientieren. An dem zu orientieren wäre eine moralisch gute Lebensform in kantischer Begrifflichkeit. Also Sie merken, Form, der Formbegriff hat Riesenvorteile, weil er nämlich nicht auf Konkretes, Inhaltliches angewiesen ist. Er ist viel basaler. Die Form übergreift verschiedenartig Inhalte. Die Form ist dasjenige, was gewissermaßen allem zugrunde liegt. Oder anders in andere Metapher, das Gravitationszentrum. Das Gravitationszentrum, auf das alles hinläuft. Das Zentrum. Das ist so eine Form. Der andere Vorteil des Formbegriffs ist der, dass Form immer intelligibel ist. Formen lassen sich rational fassen. Inhalte nicht unbedingt. Also wo Sie Formen haben, haben Sie Strukturen, da haben Sie Ordnung. Und wo Sie Ordnung haben, haben Sie Verständlichkeit. Da bekommen Sie in die Vielfalt von Heterogenität, von heterogenen Existenzen, bekommen Sie plötzlich eine Einheitlichkeit. Also Form ist Intelligibilität, Rationalität, Struktur, Einheit, Übersichtlichkeit. Das ist der große Vorteil des Formbegriffs. Ja, da sind wir jetzt praktisch in der epistemologischen Debatte. Wenn wir fragen, können wir etwas erkennen? Formen erleichtern uns die Erkenntnis. Natürlich dann auch die Kritik, wenn man dann normativ wird. Wenn wir etwas kritisieren wollen, müssen wir es identifizieren. Was ist denn der Nachteil von Formen? Haben Sie eine Idee? Was könnte der Nachteil der Rede von Formen sein, des Formbegriffs? Guter Punkt, ja. Also Form scheint so etwas Gleichbleibendes zu implizieren. Und Sie sagen Prozesse, man könnte es auch nennen, das Transformative. Transformation. Ja? Also der Übergang von einer Form in eine andere Form. Ja? Man könnte jetzt natürlich sagen, eine Transformation ist eine Form zweiter Stufe. Das ist die Ordnung, die uns den Übergang von einer Ordnung zur nächsten Ordnung ordnet. Ja? Da haben wir also eine Form zweiter Stufe. Nämlich die Form, die uns zeigt, wie wir einen roten Faden von verschiedenen Ordnungen verstehen können. Genau, also Form hat das Problem der Statik, der Unveränderlichkeit. Wie können wir Prozesse völlig richtig, Veränderung auch von Formen, wiederum in eine Form bringen? Oder, und das war jetzt so mein Gedanke, den ich hatte, dieses Problem, was ich gesehen hatte, Formen schränken ein. Formen können auch künstlich Realitäten übergestülpt werden. Formen sind Machtinstrumente auch in einer gewissen Hinsicht, indem ich sage, das ist jetzt diese Ordnung. Daran haben wir uns zu halten. Kant. Formen haben eine ganz starke Normativität, einen normativen Anspruch im Praktischen. Und mit Formen können wir auch, wie gesagt, Macht ausüben und zwar auch zu Unrecht. Also Formen sind Herrschaftsinstrumente auch in einer gewissen Hinsicht. Formen können missbraucht werden. Was garantiert uns die Wahrheit der Form? Also Formen müssen auch immer hinterfragt werden. Sind Formen nur konstruiert? Ja? Sind Formen nur Konstrukte? Frage nach der Ontologie. Inwiefern existieren diese Formen wirklich? Und wenn sie existieren, wie kann ich sie erkennen? Wie kann ich sie begründen, rechtfertigen? Ja? Solche Fragen sind natürlich auch noch ein Problem. Sonst noch Assoziationen, Gedanken zum Formbegriff. Wenn Sie mal hier auf den Untertitel von Michael Thompson schauen, elementare Strukturen des praktischen und praktischen Denkens. Also da haben wir eigentlich auch diesen Formcharakter schon angegeben. Das sind elementare Strukturen. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, man könnte sagen, dass die Form den Vorteil hat, dass sie eine basale Ordnung bezeichnet, die sowohl theoretisch als auch praktisch verstanden werden kann. Geben Sie mir nochmal ein Beispiel für eine praktische Ordnung. Wir hatten eigentlich schon mal eine genannt, eine praktische Ordnung, eine praktische Form. Praktische Form ist zum Beispiel der kantische kategorische Imperativ. Oder die Tatsache, dass wir uns alle hier auch in diesem Seminar bestimmte Regeln halten, ja? Dass wir uns in Frieden lassen, ja? Dass wir nicht uns töten. Ja? Oder wir müssen nicht so weit gehen, dass wir uns zum Beispiel auch ausreden lassen, ja? Oder dass wir uns melden. Ja? Das sind so Formen des Praktischen. Ja? Wir haben diese Regeln, diese Maxime verinnerlicht. Ja?
Aber praktisch ist jetzt nur, weil wir uns dran halten?
Gute Frage, genau. Genau. Theoretische Formen wären zum Beispiel die Verfassung der Sprache. Ja? Also, dass wir eine Grammatik haben. Ja? Aber Sie sagen völlig richtig, eigentlich ist dieser Unterschied zwischen theoretischer Form und praktischer Form nicht so klar. Ja? Gibt es da einen strengen Unterschied? Ja? Und Sie fragen weiter, welche Realität hat diese Form? Ja? Also man könnte sich jetzt fragen, die Tatsache, dass die moralische Form, moralische Gebote, woher beziehen diese Formen ihre Objektivität? Sind sie wirklich so oder sind sie nur konstruiert? Sie fragen jetzt praktisch auch nach der Genese. Wie kam diese Form zustande und wie können wir sie rechtfertigen? Aber wir können einfach mal von einer gewissen Position her nur feststellen, dass diese Form einfach faktisch jetzt so akzeptiert wird. Ohne zu fragen, welche Gründe sprechen dafür oder dagegen. Es ist faktisch so, dass wir uns in dieser Seminarsitzung an bestimmte Regeln gehalten haben, die so einen roten Faden erkennen lassen. Ja? Gewisse Formen, gewisse Grundmaximen. Ja? Und das sind jetzt eher praktische Formen. Aber in der Sprache zum Beispiel, das wäre eher eine theoretische Form. Ja? Ich habe, indem ich hier geredet habe, die grammatischen Regeln größtenteils berücksichtigt. Vielleicht habe ich mal hier oder da einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe auch die Wörter richtig ausgesprochen. Größtenteils. Das heißt, ich habe die Form der Aussprache, die Regeln der Aussprache akzeptiert. Das wären jetzt eher so theoretische Regeln. Praktische Regeln würden unser Handeln betreffen, aber Sie sagen völlig richtig, indem ich etwas ausspreche, indem ich rede, bin ich nicht mehr nur theoretisch. Indem ich rede, indem ich auch theoretisch operiere, handle ich eigentlich. Das heißt, der Clou dieser Lebensform wird der sein, dass die Unterscheidung zwischen theoretisch und praktisch eigentlich so nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Auch wenn wir theoretisch uns mit Form auseinandersetzen, hat dieses Theoretisieren immer einen praktischen Aspekt, eine praktische Dimension. Sich an Regeln halten, Regeln zu respektieren, hat, wie gesagt, eine praktische Dimension. Also was wir uns eben auch in diesem Seminar fragen wollen, ist die Lebensform theoretisch-praktisch. Lässt sich diese Unterscheidung aufrechterhalten angesichts der Lebensform? Ja? Der Trend ist auf jeden Fall der, dass die ganzen hier vertretenen Theoretiker sagen werden, Lebensform ist was Urpraktisches. Was Urpraktisches. Also was eine besondere Form von Handeln impliziert. Ja? Obwohl Form immer diesen theoretischen Aspekt hat. Ja? Form scheint erstmal nicht auf Anhieb was mit Praxis zu tun zu haben. Form ist was Statisches, was vorliegt. Ja? Aber indem wir interagieren, indem wir existieren, kommunizieren, hat die Form immer Realität der Handlung. Wir formen die Welt. Form ist nichts nur, was vorliegt, was objektiv vorliegt, sondern Form ist auch etwas, was aktiv vollzogen wird. Denken Sie wieder an Kant. Denken Sie mal bei Kant ans Theoretische. Was fällt Ihnen da ein bei Kant im Theoretischen, hinsichtlich der Form? Also in der praktischen Hinsicht hatten wir die Form als Regel, als Gebot, als absolutes Gebot, an der wir unsere Maximen ausrichten sollen. Ja, wir sollen so handeln, sagt Kant, dass unsere Maximen ein allgemeines Gesetz werden könnten, dass sie widerspruchsfrei universalisiert werden können. Ja, dass sie also ein universelles Gesetz, ein Naturgesetz sein könnten. Dass unsere Maximen, also unsere subjektiven Willensgrundsätze, die Form eines allgemeinen, eines Naturgesetzes annehmen können. Das ist die Forderung der Form im Praktischen. Denken Sie mal bei Kant ans Theoretische. Wo kommt da die Form vor? Theoretisch. Also im Theoretischen bei der Erkenntnis der Welt. Haben Sie eine Idee, wo da die Formen vorkommen? Das Formale? Ja?
Also ich hätte mal gesagt, die Form als Bedingung, aber ich bin mir auch nicht so ganz...
Bedingung für was? Also Bedingung der Möglichkeit, also ja, transzendental.
Als Bedingung, um überhaupt Erkenntnis zu haben. Mhm.
Genau, richtig. Und was sind denn das für Formen? Haben Sie da eine Idee? Was sind die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis bei Kant? Kant hat da ganz viele dieser Formen, theoretisch.
Wir haben einerseits die Zeit, ja. Den Raum, aber eben auch nur die Bedingung, dass die Form da ist, sozusagen die Form im Verstand gegeben. Andererseits die Schemata.
Ja, die sind vielleicht nicht ganz so form. Denken Sie mal an die Kategorien.
Ja, oder?
Genau. Also, ich völlig richtig, ich wiederhole nochmal. Also, Sie sagen, bei Kant, Raum und Zeit sind jetzt für Kant nichts Materielles, Reales, in dem Sinne, dass es objektiv uns gegenübersteht, als was inhaltend ist, sondern Raum und Zeit sind Formen, Anschauungsformen, reine Anschauungsformen. Also, sind Formen, die wir sozusagen leisten, wir als erkennende Subjekte, wir sind der Grund oder die Bedingung der Möglichkeit für Räumlichkeit. Räumlichkeit und Zeitlichkeit sind nichts Fremdes, von außen kommendes, was auf uns einrieselt, sondern wir selbst als erkennende Subjekt setzen diese Form. Raum und Zeit, reine Anschauungsform, rein theoretische Angelegenheit eigentlich. So, und jetzt bei diesen Kategorien, wie Kausalität, Substanz, solche Sachen, da sagt Kant, das sind Verstandesformen, Formen des Verstandes. Und jetzt kommt sozusagen der Punkt, diese Formen des Verstandes, die sind nicht nur theoretisch, sondern diese Formen werden vom Subjekt in die Welt hineingelegt. Also sie werden angewendet. Das heißt, hier haben wir schon selbst im Theoretischen bei Kant was Praktisches. Die Strukturierung der Welt durch Form. Dieses Strukturieren selbst ist auch eine Praxis. Also mir scheint, dass die Form eine Schlagseite hat zum Praktischen hin, in der Geschichte der Philosophie. Das ist eine generelle These, aber zumindest hier bei den behandelten Theoretikerinnen und Theoretikern sehen wir ganz klar, dass Form, Lebensform nicht so sehr theoretisch zu verstehen ist, als etwas, was vorliegt, objektiv, das wir dann nur noch erkennen brauchen, sondern als ein Vollzug von Handlung und Verhalten. Also Form wird hier in allermeisten Fällen mit Handlung in Verbindung gesetzt. Auch bei Wittgenstein. Und für Wittgenstein, um nochmal darauf zurückzukommen, ist die Sprache das Paradebeispiel von Lebensform. Die Sprache ist etwas, was wir alle teilen, an der wir teilhaben, die wir performativ, da haben wir es schon, performativ, indem wir reden, akzeptieren wir die sprachliche Form. Haben wir an dieser Form teil und bestätigen wir die Form, die Lebensform. Was ist noch so ein Vorteil von Lebensform oder Problem der Rede von Lebensform? Haben Sie noch eine Idee? Denken Sie mal an Leben. Jetzt haben wir uns sehr viel mit dem Begriff der Form befasst. Denken Sie mal an den Lebensbegriff. Was für Probleme könnten mit dem Lebensbegriff einhergehen? Ja?
Schon eine Definition von Leben. Was genau ist denn jetzt schon Lebensform? Es muss schon Leben haben.
Genau. Welche andere Begriffe hängen noch mit Leben zusammen? Haben Sie eine Idee? Es gibt noch so einen Begriff, der genauso vieldeutig wie Leben ist. Ja, das ist einer. Oder wenn Sie mal mehr im Biologischen denken.
Atmen.
Ja. Ich dachte jetzt an den Begriff der Natur. Also Natur. Ne? Natur oder Leben. Kann ganz verschiedene Bedeutungen haben. Sie kennen bestimmt die Unterscheidung zwischen erster und zweiter Natur. Wissen Sie, was diese Unterscheidung besagt? Erste und zweite Natur. Wie verwendet man die Natur? Oder Leben? Bleiben wir mal bei Natur. In welchen Kontexten kann man von Natur reden? Also einmal ganz natürlich, sagen im Sinne von Arten, ne? Biologischen Phänomenen, das ist die Natur. Das wäre so die erste Natur, könnte man sagen, die ganz basale Natur. Aber, ihr kennt doch auch die Rede, das ist zu meiner zweiten Natur geworden, das ist mir zur Natur geworden, das ist ganz natürlich für mich. Die zweite Natur, denken Sie an die Kultur. Die Kultur. Die Kultur ist eine Form von zweiter Natur. So eine Natur, die plötzlich sich losgelöst hat von den Naturgesetzen, aber auch eine Ordnung hat. Natura. Genauso beim Lebensbegriff. Ja, Lebensbegriff, was wäre die Bedeutung von Leben im ganz basalen Sinne? Leben, das erste Leben oder Leben, erste Ordnung. Würden Sie da das Leben bestimmen? Also im allerbasalsten Sinne jetzt Leben. Was ist Leben?
Das bloße Überleben?
Ja. Überleben, das bloße
am Leben sein.
Am Leben sein. Genau. Jetzt noch Vorschläge. Wie kann ich das Leben in seiner basalen Form weiter noch bestimmen? Denken Sie mal ein bisschen biologisch noch.
Ein sich selbststeuerndes System.
Ja. Organismus. Geschlossenes System. System, was gewisse Grenzen hat. Gut, dann gibt es, also es gibt das Leben an sich natürlich, also alles, was lebt. Oder es gibt andere Philosophen, die sagen, wir sollten von Leben immer nur von einzelnen Leben sprechen. Hier ist ein Leben, hier ist ein Leben, hier sind verschiedene Leben. Schon das Problem. Ist Leben ein individuierender Begriff? Also bezeichne ich mit Leben etwas Individuelles? Oder ist Leben ein genereller Begriff? Fallen da bestimmte Typen darunter, bestimmte Vorkommnisse. Was würden Sie sagen? Wie verstehen Sie Leben? Würden Sie sagen, es gibt das Leben als solches? Oder würden Sie sagen, Leben, das ist immer einzelnes Leben? Da ist ein Leben, hier ist ein Leben, hier ist ein Leben. Wer sagt hier das Leben als solches? Meldet sich mal, das sind eher wenige. Wer würde sagen, hier ist ein Leben, hier ist ein Leben, hier ist ein Leben? Leben als individueller Begriff? Auch niemand? Gibt es eine dritte Möglichkeit? Beides? Ah ja, okay. Wer ist für beides? Okay, gut. Ja. Ja. Also Peter van Inwagen, ein moderner Ontologe, sagt, er verwendet Leben nur im Sinne des Individuierenden. Hier ist ein Leben, hier ist ein Leben, hier ist ein Leben. Also das ist ein Problem des Lebensbegriffs. Wenn man es so macht wie van Inwagen, Peter van Inwagen, dann wäre tatsächlich ein Leben etwas Individuiertes, was, wie Sie sagten, ein geschlossenes System ist, was Stoffwechsel hat, was aber auch eine Grenze hat zu anderen Leben. Das wäre jetzt der biologische Sinn, die biologische Bedeutung. Haben Sie eine Idee, wie man Leben aber sonst noch verstehen könnte, außerhalb dieses bloß biologischen? Das bringt uns dann auch zu unserem Thema der Lebensform. Ja?
Als Interaktion. Mhm.
Haben Sie ein Beispiel?
Etwa? Ja, und, entweder ich sehe es jetzt gesellschaftlich, wenn ich alte Lebewesen habe, habe ich ja immer die Notwendigkeit, dass zwischen diesen Lebewesen Interaktion da sind, denn das einzelne Lebewesen kann ja nicht für sich existieren. Das gibt es ja nicht. Also es ist ja immer als Probe, als etwas Größeres angelegt. Und von daher ist natürlich dieser Prozess, der da stattfindet, zwischen dem einzelnen Lebewesen, wenn man es jetzt schon mal so runterbricht, natürlich ganz substanziell.
Ja, genau. Also das geht, glaube ich, in diese Richtung. Das wäre dann Leben als Intersubjektivität, als tendenziell schon sowas wie Lebensform, in diesem Sinne, wie sie hier verstanden wird. Das wäre Leben nicht mehr nur biologisch, sondern Leben in einer Form von Verhältnis, von Austausch. Und wenn man das Ganze noch weiterentwickelt, könnte man sagen, Leben ist eine Form von, jetzt bezogen auf Menschen zum Beispiel, Leben kann im Sinne von Kultur verstanden werden. Kultur oder auch von Freiheitsvollzug. Ja. Also Sie sehen, der Lebensbegriff ist ganz und gar nicht eindeutig. Hier gibt es ganz verschiedene Deutungen. Und wenn wir jetzt hier im Seminar und bei diesen Denkerinnen und Denkern von Lebensformen sprechen, dann ist es in der Regel, selbst bei Philippa Foot, die von Natural Goodness spricht, von natürlicher Gutheit, ist das Natürliche nicht so zu verstehen, dass es biologisch ist. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ne? Ich komme da auf ein anderes Thema noch kurz zu sprechen. Haben Sie schon mal was von dem Sein-Sollens-Fehlschluss gehört? Ja. Oder ja, Sein-Sollens-Fehlschluss oder naturalistischen Fehlschluss. Ne? Das sind jetzt auch so angrenzende Bereiche. Vielleicht sollten wir das auch mal kurz einbringen. Wenn ich von natürlicher Gutheit oder von der Natur des Guten, schauen Sie hier, Natur des Guten spreche. Wie würden Sie sagen, ist hier Natur verwendet? Ja? Natur des Guten, der deutschen Übersetzung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ja?
Nicht mehr als das Wesen des Guten.
Die deutsche Übersetzung legt das nach. Ja? Wie würden Sie die englische Übersetzung verstehen, Herr Schröder? Hätte das auch dieses Essentielle? Haben wir hier Anglisten? Wäre in der englischen Version natural, so wie hier, völlig richtig, als Wesen, Essenz zu verstehen?
Naja, in Englisch würde ich eigentlich übersetzen natürliche Gutheit, so im Sinne von sich eben natürlich.
Genau, also die Deutsche hat uns schon hier auf eine Spur gesetzt, die das Ganze auflöst, diese Vieldeutigkeit. Aber sie sagt natural. Also wir haben hier wirklich das Problem, haben wir in der Natur, im Leben, erster Stufe, haben wir da irgendetwas Gutes? finden wieder irgendetwas Gutes.
Gut ist natürlich ein normativer Begriff. Und jetzt stellt sich die Frage, sein Sollensfehlschluss, also können wir von etwas, was deskriptiv ist, was faktisch ist, was natürlich ist, wie zum Beispiel jetzt das Verhalten bestimmter Tierarten, was rein deskriptiv natürlich erklärbar ist, können wir von einer bestimmten Form dieses Verhaltens auf etwas Normatives kommen? Können wir sagen, dass eine bestimmte Form von Natürlichkeit gut ist? Also im normativen Sinne gut. Jetzt nicht im Sinne von nützlich. Ne? Wir können natürlich ohne Probleme natürliche Formen instrumentell bewerten. Wir können sagen, eine Katze mit drei Beinen, die läuft nicht mehr so gut wie mit vier Beinen. Das ist auch eine Verwendung von gut. Ja? Das ist ganz klar. Sie wird hinken, humpeln, sie wird nicht mehr so schnell laufen. Wir können das deskriptiv messen, wir können das objektivieren. Das ist die eine Bedeutung, das ist klar, aber jetzt im normativen Sinne. Es ist eine schwache Normativität, auch bei einer, wenn wir sagen, eine Katze humpelt. Wir sagen, sie ist nicht mehr so gut. Wir machen natürlich auch eine schwache normative Aussage. Sie rennt nicht mehr so gut, da ist ein Defekt. Aber jetzt im moralischen Sinne, können wir von so etwas, dass eine Katze drei Beine hat, irgendwie eine normative, moralische Aussage ableiten? Natürlich sollten wir einer Katze alle vier Beine lassen. Das ist ja was anderes. Wir sollen ihr natürlich kein Bein abschneiden. Das ist klar. Das wäre unmoralisch. Aber die Tatsache, dass zum Beispiel sich im Tierreich irgendwelche Vorkommnisse finden, oder nehmen wir mal das Beispiel, dass ein Löwe, das ist mein Lieblingsbeispiel, ein Löwe jetzt ein Junges frisst, eine junge Antilope, ein frisch geborenes Tier. Ja, ein Löwe frisst das. So. Ja, ist das gut? Ist das böse? Wie ist es?
Das gut oder schlecht ist. Und in der Natur des Löwen wäre es ja trotzdem gut. Also jetzt auch nach unserer Natur vielleicht oder nach unserer moralischen Bewertung eher nicht.
Richtig, also zumindest hätten wir Probleme, ich denke, darauf können wir uns einigen, dass wir das moralisch böse nennen würden. Ja? Wir neigen dazu, das nicht gut zu finden. Also wir sehen, da wird Gewalt angetan. Wir würden vielleicht auch unsere kulturellen Schemata darauf anwenden, oh, das kleine, unschuldige Tier und der böse Löwe und so, aber wir würden dann der Philosophie oder auch eigentlich jeder Wissenschaft sagen, hier ist der Begriff böse im moralischen Sinne nicht richtig angewendet worden. Also wir haben praktisch das Problem, wie können wir innerhalb der natürlichen Ordnung sowas wie Normativität im Sinne des Bösen wirklich festmachen? Können wir das davon ableiten? Gibt es natürliche Konstellationen, die nicht nur instrumentell schlecht oder gut sind, sondern die moralisch schlecht oder gut sind? Und das ist das Problem des Sein-Sollens-Fehlschlusses. Und unser Thema Lebensform wird auch mit diesem Problem zu tun haben. Weil Leben eben diese Zweideutigkeit hat. Leben hat einerseits diesen natürlichen Aspekt, andererseits hat Leben diesen kulturellen Freiheitsaspekt. Da müssen wir also sehr aufpassen und Philippa Foot, die muss sich gefallen lassen, den Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses. Ne? Dass sie also mit einem Naturbegriff operiert, der nicht eindeutig die zweite Natur bezeichnet, sondern der in sehr starker Analogie zur ersten Natur steht, nämlich dem natürlichen Leben. Weil sie sagt, so wie ein Bösewicht, eine Bösewichtin, böse handelt, diese Analogie, analog dazu können wir im Natürlichen es verstehen, wenn ein Wolf in einem Rudel sich nicht beteiligt an der Jagd. So ein trittbrettfahrender Wolf. Ein Wolf, der nicht im Verbund mehr jagt, jetzt nicht aus einem Freiheitsbeschluss, sondern weil er es irgendwie nicht tut, wie auch immer, der sagen, diesen Verbund schädigt, In dieser Analogie müssen wir auch moralisch böses Handeln verstehen, dass sie ein Defekt vorliegt. Und das ist, wie gesagt, eine sehr starke, einerseits sehr einleuchtende These, andererseits eine sehr problematische These. Weil sie vergisst hierbei, dass eben Menschen aus freiem Entschluss handeln. Eine moralisch böse Handlung ist sicherlich nicht gut, ganz klar, sie ist etwas Schädliches, aber ist sie ein Defekt? Wir verurteilen die Person für ihre Tat, das heißt, wir setzen voraus, dass sie auch anders hätte handeln können, dass sie in einer gewissen Form sich zu dem Bösen entschlossen hat. Und da fällt dann die Analogie sehr schwer zum Naturreich, wo einfach nur ein Defekt vorliegt, während das Böse selbst als eine Lebensform oder als eine Form der Realisierung der Freiheit verstanden werden kann. Darauf möchte ich noch hinweisen, wir haben es hier mit zwei Sphären zu tun, auch im Leben. Es gibt einerseits ein Leben, was in dem sich keine Freiheit findet, das determiniert ist, eine Form von Leben, das natürliche Leben. Es gibt aber eben auch Formen von Leben, Lebensformen, die essentiell freiheitsbezogen sind, freiheitsrelevant sind. Und die meisten dieser Formen des Lebens sind Formen der Freiheit. Und worauf wir aufpassen sollten, ist das, ob hier wie bei Philippa Fuhn, wie bei anderen Dingen, so ein Verschwimmen der Grenze stattfindet, dass plötzlich von Leben, von Natur die Rede ist, im Sinne der zweiten Natur, der Freiheitsnatur, und dann plötzlich so unter der Hand ein Begriff von erster Natur, von Leben erster Stufe, ins Spiel gebracht wird und wir diesen Übergang nicht bemerken. Also darauf sollten wir achten. Wie wird Leben behandelt? Erste Natur, zweite Natur. Zurückkommt. Wie könnte eine Kritik von Lebensform aussehen? Kommen wir noch mal kurz darauf zurück. Haben Sie eine Idee? Also hier wurde schon was genannt. Entfremdung ist so ein möglicher Punkt. Wie können wir noch Lebensformen kritisieren? Oder, genau.
Theoretische Lebensformen, die sich als natürlich ausgehen.
Haben Sie da an so eine, denken Sie dann was Konkretes?
Bestimmte Gesetze zum Beispiel, die so tun, dass würden Sachen geordnet sein, die also wir können jetzt auch geschichtlich sehen, also wie zum Beispiel mit der NS-Zeit oder auch mit Schwarzen in Amerika teilweise, auch mit Sklaven, auch mit Aristoteles, zum Beispiel hier die Naturen, der Sklavennatur und der Herrschernatur.
Richtig. Also es geht immer um Normativität und die Rede von Natur scheint nahezulegen, dass etwas eine natürliche Ordnung hätte. Denken Sie auch an Naturrecht und so weiter. Also Natur, Leben, gibt erstmal vor, objektiv zu sein und immer schon so gewesen zu sein. Das heißt, hier stellt sich die Frage, inwiefern sind diese Formen, diese Lebensformen veränderlich? Inwiefern sind sie stabil? Wie sind sie zustande gekommen? Solche Dinge spielen auch eine große Rolle. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben uns jetzt befasst mit dem Begriff der Lebensform. Wir haben jetzt diese zwei Momente dieses Begriffs, dieses Wortes betrachtet. Leben und Form. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also beginnen wir mal mit Form. Form kann theoretisch und praktisch verstanden werden. Häufig aber, und vor allem in diesem Kontext, wird Form als etwas Praktisches verstanden, also eine Aktivität. Wir formen die Welt. Wir haben aktiv Anteil an einer Form und wir halten diese Form aufrecht durch unsere Praxis. Praxis ist nichts rein Individuelles, Materielles, sondern Praxis ist wesentlich Form. Formvollzug, Vollzug von Form, Durchsetzung von Form oder, wie ich schon sagte, Aufrechterhalten von Form. Ja, also praktischer Aspekt von Form. Dann der Vorteil von Form ist der, Form ist erkennbar. Form ist Einheit in der Vielheit. Form gibt uns Orientierung. Ja, Formen lassen sich abgrenzen, Formen lassen sich verständlich machen, Formen sind begreifbar, Formen sind begrifflich verfasst. Das ist ein Vorteil des Formbegriffs. Wer eine Form etwas unterstellt, wer irgendwo eine Form zu erkennen glaubt, der sagt damit, hier gibt es etwas zu erkennen. Hier gibt es eine Struktur, hier gibt es Regeln. Regeln ist auch noch so ein Begriff. Ja? Hier gibt es rote Fäden, die sich durchziehen. Das ist der Vorteil des Formbegriffs. Und wir sehen, wie gesagt, in der ganzen Geschichte der Philosophie, zurückgehend auf Aristoteles, der wird auch noch ganz wenig eine Rolle spielen. Also es werden nur drei Philosophen, die wirklich historisch relevant sind, eine Rolle spielen. Das ist Aristoteles. Bei Michael Thompson, der wird immer mal wieder auf Aristoteles eingehen. Das heißt, der wird historisch eine gewisse Rolle spielen, Aristoteles. Denken Sie an seinen Begriff, seinen Hylämorphismus. Ja? Also Hyle ist Stoff, Morphe ist Form. Aristoteles denkt alles, was in der Welt existiert, als zusammengesetzt aus zwei Momenten, zwei Aspekten, Formaspekt und Stoffaspekt. Und das zusammen gibt erst die Wirklichkeit, das Einzelding. Ja? Alles, was hier ist, hat Stoff und Form. Also, Michael Thompson wird auf Aristoteles zurückgehen. Der spielt eine Rolle. Dann wird Kant eine Rolle spielen, vor allem im praktischen Sinne, wenn es um den kategorischen Imperativ geht, als eine Form, die unser Handeln letztendlich prägt oder unser Handeln bestimmt. Und vielleicht noch in wenigen Anklängen Hegel im Sinne des objektiven Geistes. Das wird dann vor allem bei Rahel Jeggi eine Rolle spielen. Also, wie gesagt, richtig, so ein gewisser Hintergrund Marx ist so ganz in der Ferne sichtbar bei Rahel Jeggi. Jeggi kommt, wie gesagt, aus Frankfurt, aus dieser Frankfurter Schule. Auch wenn sie die auf eine sehr eigenständige Art fortsetzt, ja, da stecken dann Adorno im Hintergrund, Horkheimer, diese Schule. Auch ein bisschen Habermas natürlich. Hier wird natürlich Form dann in letzter Hinsicht von Hegel her verstanden, wenn Marx im Hintergrund ist. Also wie gesagt, Aristoteles, Kant und Hegel sind ferne Bezugspunkte, auf die wir immer mal wieder ganz punktuell zurückkommen werden. Das also zum Formaspekt und jetzt fasse ich nochmal zusammen zum Lebensaspekt. Also Leben hat wie Natur auch eine Doppeldeutigkeit. Es gibt Leben im Sinne des natürlichen Lebens und es gibt Leben oder Natur im Sinne der zweiten Natur. Also mein Leben, ich führe gerade ein gutes Leben. Wenn Sie sowas sagen, ich führe gerade ein gutes Leben, oder so lässt sich's leben, gut, da klingt was Natürliches mit, aber Lifestyle, das ist vielleicht so der beste Begriff, so dieses kulturelle Leben. Ne? Es gibt hier in München lässt sich's gut leben, hier gibt es Kulturveranstaltungen, hier gibt es Stil, sowas. Ne? Das ist dieser zweite Begriff von Leben oder von Natur, zweite Natur, während erste Natur eben ganz klar dieses biologische Leben meint. Und alle der hier verhandelten Denkerinnen und Denker wollen an dieser zweiten Bedeutung ansetzen. Ja, also zweite Natur, Kultur, Freiheitsvollzüge. Ja. Das Problem wird dann sein, dass wir schauen müssen, ob nicht unter der Hand, wie vielleicht bei Philippa Food, so ein Begriff von erster Natur noch mit eingeschleust wird. Und wir uns dann fragen müssen, ob wir hier nicht das Problem des Übergangs von Sein, also von der Natur, der deskriptiven ersten Natur, zum Sollen vorliegt. Wenn sein Sollen zurückschließt, inwiefern das nicht problematisch sein könnte. Ja. Das ist die Verbindung dieser zwei Teilmomente, zwei Teilbegriffe im Begriff der Lebensform. Haben Sie jetzt noch abschließend gefragt, noch irgendwelche Wünsche? Wollen Sie noch eine Denkerin, ein Denker noch mit behandelt haben, den ich jetzt hier nicht genannt habe? Ich habe jetzt eine neuere Auswahl genommen. An Wittgenstein kommen wir nicht vorbei, das ist klar. Den müssen wir behandeln. Das ist der Urvater des modernen Lebensformbegriffs. Haben Sie noch irgendwelche Wünsche oder Fragen, die die Anlage des Seminars anbelangen? Wäre das okay? Ich meine, wir haben vier Denker und Denkerinnen, sogar geschlechtlich sehr gerecht verteilt. Wir haben zwei Damen und zwei Herren. Das kommt mir jetzt erst, das ist ja richtig fair. Ja. Es wäre jetzt vielleicht auch insofern gefährlich, als wenn jetzt noch eine weitere Frau oder ein weiterer Mann genannt würde, diese Symmetrie, die jetzt hier so perfekt unbewusst vorliegt, gebrochen würde. Also würde ich sagen, lassen wir es lieber bei dieser Anzahl. Ich stelle mir, das sage ich jetzt noch zum Schluss, ich stelle mir das jetzt die folgende Arbeit so vor. Wir machen das so. Also heute Abend bekommen Sie den richtigen Seminarplan geschickt mit den Dienstagen. Ja, ich sage nochmal, es sind alles Dienstage. Da fallen dann zum Glück nicht so viele Sitzungen aus, wie es bei Montagen der Fall wäre. Ich glaube, es fällt gar keine Sitzung aus am Dienstag, meines Wissens. Diesen Semester, das heißt, wir haben 14 Sitzungen. Das ist von Vorteil, 14 Sitzungen. Genau, ich hatte irgendwie den falschen Plan gehabt. Ja. Wir haben 14 Sitzungen und das heißt, wir können jetzt die nächsten drei Sitzungen uns nur mit Wittgenstein befassen. Ja? Also nur Wittgenstein. Wir machen das so, ich schicke Ihnen immer vor der Sitzung eine Rundmail, nachdem ich alle Ihre E-Mail-Adressen jetzt hier habe, und sage Ihnen, auf was Sie bei diesem Text, den wir dann lesen, besonders achten sollen. Also ich schicke Ihnen Leitfragen. Also schauen Sie auf Seite so und so, unter diesem Gesichtspunkt. Was finden Sie dazu auf dieser Seite? Ich schicke Ihnen jetzt auch zu Beginn immer noch die jeweiligen Textausschnitte als PDF-Datei mit. Und im Seminar machen wir das dann so, dass ich dann hier an die Wand die zentralsten Textausschnitte projiziere. Und wir wollen dann also über diese Texte reden. Wir wollen also nicht einfach so losdiskutieren, das ist ein Ziel, aber das machen wir nicht zuerst, sondern erst haben wir hier die Zitate und wir lesen die Zitate gemeinsam und diskutieren sie dann. Und dann kann sich im Anschluss an diese Lektüre dieser Zitate eine Diskussion ereignen. Aber mir ist es eben wichtig, dass wir immer uns zunächst auf den Text beziehen. Ja, also drei Sitzungen ungefähr Wittgenstein, dann vielleicht doch besser drei Sitzungen auch zu Philippa Foot, drei Sitzungen zu Michael Thompson und da wir jetzt ja 14 Sitzungen haben und nicht nur 12, vielleicht doch auch drei Sitzungen zu Rahel Jeggi oder nur zwei, müssen wir schauen. Und dann am Ende haben wir noch eine Sitzung frei für die Abschlussdiskussion. Und da würde ich gerne Folgendes machen, das können Sie sich auch schon während des Semesters überlegen, da würde ich gerne haben, dass wir Gruppen bilden, also vier Gruppen. Eine Wittgenstein-Gruppe, eine Foot-Gruppe, eine Thompson-Gruppe, eine Jeggi-Gruppe und in einer Art von Rollenspiel einen Dialog führen oder ein Gespräch führen. Das heißt, jede Gruppe versucht am Ende nochmal die wichtigsten Begriffsmomente des jeweiligen Lebensformsbegriffs vorzustellen, den anderen, und gegebenenfalls Argumente zu finden, warum der jeweilige Lebensformbegriff der Gruppe besser oder schlechter geeignet ist, angesichts bestimmter Probleme, auf die der Begriff der Lebensform eine Antwort geben soll. Das heißt, am Ende ist das Ziel, dass wir nicht nur wissen, was sagen die jeweiligen Denkerinnen und Denker über den Lebensformbegriff, sondern was taugt dieser Begriff auch, wo hat er Stärken und wo hat er Schwächen. Das wäre sagen, mein Ziel für die Abschlussdiskussion. Das heißt, Sie können sich jetzt auf die nächste Sitzung, nachdem Sie schon mal einen ersten Einblick dann durch die Textsammlung gewonnen hatten, überlegen, zu welcher Gruppe Sie am liebsten sich zählen möchten. Da lasse ich in der nächsten Sitzung so eine Liste durchgehen, das ist jetzt, wie gesagt, sehr informell. Tragen Sie sich da mal für eine Gruppe ein und achten Sie dann im Verlauf des Semesters besonders auf die jeweilige Position, damit Sie dann am Ende genug Argumente haben, um Ihre Position, die Sie jetzt ganz willkürlich einfach mal wählen, besonders stark zu machen. Gut, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr wären, würde ich sagen, ich lege jetzt nochmal hier diese Liste vorne hin. Machen Sie noch ein Sternchen hinter Ihren Namen und dann werde ich diese Anzahl von Textsammlungen ausdrucken lassen. Ansonsten finden Sie diese Textsammlung heute Abend im LSF-System. Dann bis zum nächsten Mal.